Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehlicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Ein herzliches Hallo an die Hörer von Double Trouble, dem Darts Talk hier auf meinsportradio.de. Es wird mal wieder Zeit, über den wunderbaren Sport mit den Pfeilen und der Dartscheibe zu reden. Mein Name ist Christian Oehmicke. Ich begrüße euch zu einer weiteren tollen Sendung, in der wir weitgehend über die European Tour berichten werden. Und wir sind in dem Fall natürlich die Stammbesetzung. Bei mir der Michael Seehusen. Hallo Michael.
Hallo Christian.
Und natürlich unsere beiden Stammkräfte von Daten.de, der Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo.
Und inzwischen gern gesehener Gast bei uns, der Marvin Vandenboom. Hallo Marvin.
Grüß dich Christian, hallo.
Ja Jungs, drei European Tour Events sind gelaufen, über die wir reden können. Zwei davon in Deutschland, aber aus deutscher Sicht war das nicht alles so überragend. Deswegen fangen wir mal aus österreichischer Sicht an. Kevin, Menzo Suljovic, der ja, macht eigentlich in diesem Jahr weiter, da wo er im letzten Jahr aufgehört hat, ist ziemlich gut dabei und hat in Hamburg das Finale erreicht.
Ja genau, er hat ein gutes Turnier in Hamburg gespielt, stand dann im Finale gegen Michael van Gerwen, hat da auch, soweit ich weiß, 105, 106 gespielt und es hat trotzdem nicht gereicht gegen die Nummer 1 der Welt. Hat einen sehr, sehr starken Eindruck in Hamburg gemacht. Weiß nicht, ob man schon vorwegnehmen kann, dass es dann bei ihm zu Hause nicht so gut gelaufen ist. Aber er ist weiterhin sehr gut und sehr stabil unterwegs und könnte demnächst sogar möglicherweise die Nummer 6 oder die Nummer 5 der Welt sein, wenn es jetzt weiterhin mit guten Resultaten so entsprechend funktioniert.
Also so langsam scheint es bei ihm ja auf der European Tour dann auch besser zu laufen. Marvin, wie weit ist Menzo von einem Turniersieg jetzt noch entfernt, also von einem Major-Sieg?
Von einem Major-Sieg ist er, denke ich, schon noch ein Stück entfernt. Das werden dann die nächsten Monate zeigen, wie er dann beim Matchplay oder beim Grand Prix dann spielen wird. Auf der European Tour läuft es jetzt wirklich sehr gut, sehr konstant. Aber klar, die großen Bühnen, Matchplay, Grand Prix, das ist nochmal eine andere Geschichte und da sind noch andere Spieler dann, ja, doch eher die Favoriten, meiner Meinung nach.
Und er traut sich es, glaube ich, auch selber nicht zu. Also wenn ich in den Interviews reden höre, ist da viel Understatement dabei. Und das, ja, er hat zu mir dann auch letztens gesagt, so nach dem Motto, ich will in die Premier League, will da dann nochmal reinkommen und quasi dann kann ich aufhören. Also das klingt für mich jetzt halt nicht so hungrig wie jemand, der ein Major unbedingt gewinnen möchte und auch gewinnen wird, dann im Endeffekt auch klingt.
Aber woher kommt das Understatement, Kevin? Ich meine, er spielt jetzt souverän die 100er Averages runter. Woran liegt das?
Es ist in Menzos Natur, ein gewisses Understatement an den Tag zu legen, die Gegner entsprechend zu loben. Und wenn du einfach mit Mitte 40 dann anfängst, dich da nach vorne in die Weltspitze zu spielen. Er war jetzt nie derjenige, der einfach die Einstellung hatte, ich hau die alle weg. Er arbeitet mit einem Mentaltrainer, das hat ihm total viel gebracht. Aber er ist einfach nicht derjenige, der sich da hinstellt und sagt, ich gewinne das jetzt alles. Und da könnte der Mentaltrainer, finde ich, schon noch ein bisschen mit ihm dran arbeiten.
Na gut, wir werden es weiter beobachten bei Menzo. Michael, aus deutscher Sicht lief's überhaupt nicht gut in Hamburg, muss man sagen. Vier Deutsche waren dabei, die sich über die Qualifikation, über die Gastgeberqualifikation durchgesetzt haben. Mike Holz, Martin Schindler, Max Hopp und Erik Tautfest. Keiner hat die erste Runde überstanden und die besten Averages waren von Schindler und Hopp auch nur in den 83ern. Das war ein Tag zum Vergessen, oder?
Naja, also ich denke, man kann Mike Holz und Erik Tautfest da nicht wirklich viel vorwerfen. Das sind ja jetzt zwei Spieler, die ja auf der PDC-Bühne noch nicht so etabliert sind. Mike Holz, den habe ich irgendwo schon mal gesehen auf einem European Tour-Event, aber dass der gegen John Henderson immerhin vier Legs geholt hat und da auch in dem Spiel zwischenzeitlich geführt hat, das war ja eigentlich eine recht gute Leistung von ihm, auch wenn es am Ende nur ein 80er Average war. Ja, Eric Taubes hätte es beinahe hinbekommen, John Michael zu bezwingen. Das war ein knappes 5-6. Also den beiden würde ich da nicht was jetzt vorwerfen wollen. Aber ja, für Martin Schindler, denke ich, wäre gegen Andy Hamilton ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, Andy Hamilton, der spielt schon lange nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er mal war. Und ja, das ist ein Spieler, den kann man dann auch mal angreifen. Und da hat Martin Schindler dann den Decider knapp verloren. Max Hopp, von dem war ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, denn der hat gegen Mike Decker richtig gut angefangen. Ich glaube, im zweiten Leg hat er ein sehr hohes Checkout erzielt. Was
170?
Ja, genau. Und trotzdem hat er dann irgendwie ja den Faden komplett verloren, hat es nicht mehr weitergespielt und Mike Decker hat das dann natürlich gut gemacht, da auch vor ja Max Hopps Heimpublikum in Hamburg, da die Nerven im Griff behalten und das Spiel dann mit 6-2 klar gewonnen, aber da kam irgendwie gar nichts mehr von Max Hopp und das hat mich dann schon gewundert, weil ich dachte, dass ja Max Hopp vielleicht diesen Schwung vom World Cup dann auch mitnehmen kann nach Hamburg. Das war ja eine Woche danach und ja, das ist dann wieder so ein typisches Tief dann bei Max Hopp. Das geht ja immer so auf und ab bei ihm in letzter Zeit und irgendwie ist da noch nicht wirklich eine Besserung in Sicht.
Ja, auf und ab ist ein gutes Stichwort. Wir können ja mal kurz bei Max Hopp bleiben. Eigentlich geht es derzeit ja fast nur ab. Also die Qualifikation für Wien hat er nicht geschafft. Dort sind immerhin zwei Deutsche dabei gewesen, Martin Schindler, René Adams. Auch die Qualifikation für Leverkusen hat er nicht geschafft. Auf der Pro Tour läuft es auch nicht wirklich gut. Marvin, was ist mit Max Hopp los? Ist der Druck vielleicht doch ein bisschen zu groß, den man ihm da angelastet hat?
Ja, das kommen mehrere Sachen zusammen. Er hat sich jetzt auch operieren lassen zuletzt am Steißbein. Das war jetzt auch jetzt so ein paar Wochen her. Hat dann auch eine kurze Turnierpause eingelegt und hat sich dann versucht, jetzt für Leverkusen wieder zu qualifizieren am Donnerstag und hat da dann im entscheidenden Leck, im entscheidenden Spiel gegen Dragutin Horvat verloren. Ja, es ist, habe ich auch gedacht, nach dem World Cup, das hat mir gut gefallen. Die Auftritte auf der Bühne waren wirklich sehr gut und dann wünscht man ihm immer, dass er das auf dem Floor dann bringen kann, aber ja, im Moment ist es einfach echt, ja, es wird zu vielen Turnieren nicht reichen und für die WM sieht es auch, ja, eigentlich gar nicht gut aus und ja, Max Hopp muss jetzt in den nächsten Wochen auf der Pro Tour, wie jetzt am Wochenende, unbedingt gute Ergebnisse einfahren und sonst wird es halt dieses Jahr mit den TV-Turnieren sehr, sehr schwierig.
Das ist genau das Stichwort. Die Major-Events sind einfach für Max Hopp in Gefahr. Kevin, hast du eine Erklärung dafür, was bei Max Hopp jetzt derzeit schiefläuft? Dass es einfach nicht klappt mit, ja, man erwartet ja irgendwann mal so ein richtiges Knallerturnier oder dass er sich da auch wirklich mal dauerhaft in den Top 32 festsetzen kann, was ja auch, denke ich mal, sein Ziel sein sollte. Was ist da los?
Ja, wir reden ja gefühlt jede Sendung drüber. Also man kann da natürlich hin und her spekulieren. Wir haben die Geschichte mit dem Wohnort angesprochen, dass er da im tiefsten Sachsen wohnt, wo natürlich auch die Trainingsbedingungen, sprich Trainingspartner und so weiter, nicht wirklich optimal sind, wo er sich in meinen Augen schon auch mal überlegen könnte, möglicherweise den Schritt zu gehen und nach England möglicherweise es vielleicht mal zu probieren. Und das sind so Dinge. Und die Geschichte mit dem Steißbein, die scheint ja dann auch noch dazugekommen zu sein. Wobei er hinter den Kulissen wohl gesagt hat, dass es ihm jetzt wieder gut geht. Und als er dann am Sonntag kurz auf der Bühne war, in Leverkusen beim Turnier, mal kurz reingeschaut hat in die Halle, hat er gemeint, dass er schon noch ein bisschen Probleme hätte. Also das ist halt dann auch so eine Geschichte, wenn man es dann auf so eine Sache abwälzt. Also es läuft halt einfach nicht wirklich. Die Form stimmt seit der WM nicht mehr wirklich und das geht halt dann auch irgendwann in den Kopf rein. Also ich weiß nicht, inwiefern er da mental irgendwie arbeitet, aber da scheinen halt einige Dinge gleichzeitig irgendwie nicht so richtig zu stimmen. Und es muss sich was verändern. Ne? Er wird jetzt demnächst in Las Vegas dabei sein. Da ist er halt eingeladen worden von der PDC. Und Barry Hearn wird ihn wahrscheinlich auch für die World Series Finals einladen. Aber wahrscheinlich werden das seine einzigen TV-Auftritte in diesem Jahr dann bleiben. Also ich denke, dass der WM-Zug abgefahren ist. Ihr könnt mich gerne in ein paar Monaten darauf wenn das doch noch klappen sollte, dann stelle ich mich da auch hin und sage, ich habe vor ein paar Monaten was anderes gesagt. Ist okay.
Machen wir. Michael, tut's vielleicht Max Hopp auch gar nicht gut, dass inzwischen vielleicht auch in Deutschland sich mehr Sender und Leute für Darts und auch für Max Hopp interessieren, was vielleicht vor einem Jahr, vor zwei Jahren noch nicht so der Fall war?
Nee, ich habe eigentlich zuletzt bei Max Hopp den Eindruck gehabt, dass er da recht gut mit umgeht. Er macht ja auch in den Interviews immer einen sehr professionellen Eindruck. Gerade bei der WM hat mir das sehr gut gefallen, wie er auch das Ganze drumherum da angenommen hat und da auch gar nicht so groß dann die Schuld bei anderen gesucht hat. Im Jahr davor, da hat er sich ja noch im Interview dann quasi an die Fans gewendet und meinte da so nach dem Motto, ja, bitte nicht zu viel erwarten. Inzwischen macht Max Hopp da ja auf der Bühne einen sehr souveränen Eindruck und weiß auch, wie er vor Heimpublikum das nutzen kann, dann auch mehr draus zu machen. Und ich glaube nicht, dass das im Moment so ein großes Problem ist. Ich glaube eher, dass es an der Form liegt, beziehungsweise er hat sein spielerisches Niveau einfach noch nicht so weit steigern können, dass es für die absolute Weltspitze reicht. Und in den letzten Jahren war es halt ähnlich. Insofern sind es jetzt auch keine großen Rückschritte in meinen Augen. Da fehlt halt einfach noch der große Durchbruch. Vielleicht hat man da auch zu schnell zu viel erwartet bei dem ganzen Medienspektakel drumherum. Aber ich finde es jetzt gar nicht mal so dramatisch. Ich glaube, Max Hopp hat noch viel Zeit. Und wenn er weiter am Ball bleibt und das Ganze weiter professionell betreibt, dann hat er weiterhin die Chance, auch den Durchbruch zu schaffen.
Ganz kurz, ich denke halt, das ist also Rückschritt, das will ich auch nicht herbeireden. Aber es wäre halt schon einer, wenn er zum ersten Mal seit 6 Jahren die Weltmeisterschaft verpassen würde.
Ja, aber er hat es ja in den letzten Jahren dann häufig auch über die kontinentaleuropäischen Plätze geschafft und nicht über die reguläre Rangliste. Und die Möglichkeit gibt es ja in diesem Jahr nicht mehr. Da ist jetzt auch noch nicht so ganz klar, wie die PDC die Plätze verteilt, ob es da dann vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Vielleicht für deutsche Spieler, das wissen wir alles noch nicht so genau. Insofern könnte er es ja vielleicht dann doch noch zur WM schaffen. Ansonsten hat er ja noch den PDPA Qualifier, wo die ganzen großen Namen dann nicht dabei sind. Da muss man dann natürlich auch ins Finale kommen und da an dem einen Tag seine Leistung bringen. Aber das wäre ihm ja eigentlich auch noch zuzutrauen. Insofern würde ich da jetzt gar nicht mal so pessimistisch sein. In den letzten Jahren hat er es dann häufig dann auch nicht überragend zur WM geschafft. Also das war jetzt auch nicht das ganz große Kino.
Naja, wir werden es weiter beobachten. Wir wollen Max Hopp ja auch noch nicht abschreiben. Der junge Mann ist noch jung. Schauen wir mal drauf, wer das Turnier eigentlich gewonnen hat. Und da bin ich wieder bei meiner Lieblingsmoderation. Michael van Gerwen hat ein Turnier gewonnen. MVG, er kann es noch. Irgendwie hat man aber in letzter Zeit so das Gefühl, ganz unangreifbar ist er nicht, oder Marvin?
Das stimmt. Ganz unangreifbar ist er nicht. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Allerdings, wenn es darauf ankommt, wenn er wirklich will, habe ich das Gefühl, dann gewinnt er die Spiele auch. Und in Hamburg war es dann im Finale gegen Mensurovic, wie schon angesprochen wurde, es hat ihn ein Average über 100 gereicht, knapp über 100, obwohl Zuljevic da war 4 Punkte höher gespielt hat. Aber wie gesagt, Van Gerwen hat einfach noch eine andere Qualität. Wenn er sein Spiel bringt und die Doppel halbwegs vernünftig kommen, dann ist er einfach auch sehr schwer zu schlagen. Trotzdem, er wird jetzt bald in wenigen Wochen Vater und man merkt ihn auch ein bisschen an, dass vielleicht ein ganz klein wenig weniger Motivation da ist als in den letzten Jahren, aber trotzdem ist er natürlich einfach immer noch der beste Spieler, den es zu schlagen gilt.
Das ist absolut. Über die beiden Halbfinalisten könnten wir durchaus noch reden, vor allem über den Spanier Cristo Reyes, der Peter Wright geschlagen hatte. Im Achtelfinale war es, glaube ich, und dann auch Steven Bunting hinter sich gelassen hat und gegen Menzo Suljovic dann ein bisschen den Average nicht mehr bringen konnte. Kevin, das war eine starke Leistung vom Spanier.
Ja, es gibt ja auch die Geschichte, dass Cristo, ich glaube, in 6 von 10 European Tour Turnieren zuletzt entweder auf Michael van Gerwen oder auf Peter Wright getroffen ist. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du spätestens im Achtelfinale auf so einen triffst, dann weit zu kommen. Und dann hat er es endlich geschafft, mal so eine Hürde zu nehmen und Peter Wright zu schlagen. das spricht auch für die Qualität von Christo. Er hat mir beim World Cup nicht so gefallen und dafür in Hamburg und auch in Wien, darüber werden wir gleich noch sprechen, umso besser. Also starkes Turnier von Christo, der sich Stück für Stück weiter nach vorne arbeitet.
Und vor allem die 100er Averages richtig in Folge bringt gegen Peter Wright. Das war ja ein phänomenales Match, was sich die beiden da geliefert haben und am Ende es bis ins Halbfinale zu schaffen und das Ganze dann in Wien, glaube ich, nochmal zu wiederholen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Werden wir dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Und Michael Smith war der andere Halbfinalist, der Buddy Boy, für den es ja in letzter Zeit auch nicht so überragend lief. Michael, der hat bei allen drei European Tour Events jetzt, über die wir sprechen werden, mindestens das Halbfinale erreicht. Ist der zurück zu großer Form oder sollte man das nicht überbewerten bei der European Tour?
Es sind auf jeden Fall wieder Schritte in die richtige Richtung bei Michael Smith. Er musste ja viel Kritik einstecken in den letzten Monaten, als es ja vor allen Dingen auf den Major-Turnieren überhaupt nicht mehr gut lief für ihn. Und hier auf der European Tour, da hat er seine Form jetzt wieder gefunden. Er hat ja auch vorher schon ein Turnier dort gewonnen und hat das jetzt aber auch mehrmals bestätigen können. Also das war dann auch kein einmaliger Erfolg wieder, sondern da scheint jemand seine Form tatsächlich wieder gefunden zu haben. Und ja, Michael Smith, der ist dann für mich, wenn er wieder so spielt, wie er das schon häufig angedeutet hat, in besseren Phasen, dann ist er auch jemand, der könnte jetzt beim World Matchplay, was demnächst ansteht, auch weit kommen, vielleicht da die ein oder andere Überraschung erzeugen und den sollte man dieses Jahr auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
Werden wir haben und auf dem Zettel haben wir natürlich auch weiterhin die anderen beiden European Tour Events. Damit machen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble und reden weiterhin fröhlich über die European Tour. In Hamburg waren wir gerade stehen geblieben und waren mit dem Turnier fertig. Michael, du warst vor Ort und Kevin, du warst in Wien vor Ort. Wie war das Publikum bei euch beiden? Michael, fang du mal an.
Ja, ich muss sagen, dass ich in Hamburg positiv überrascht war, denn gerade nachdem ja in Frankfurt so viel Kritik am Publikum geäußert wurde und schon die ganze Entwicklung, was die Fanbewegung in Deutschland anging, in Frage gestellt wurde, fand ich, dass es in Hamburg alles sehr gut über die Bühne gegangen ist. Da gab es auch in den Spielen der deutschen Spieler kaum negative Vorfälle, vielleicht hier und da mal ein kleiner Buhruf, aber das lässt sich auch dann nicht kontrollieren. Also der überwiegende Großteil des Publikums war da total vorbildlich. Das war eine tolle Atmosphäre. Es war zwar sehr laut, aber auch sehr fair allen Spielern gegenüber und das hat mir richtig gut gefallen. Und da muss ich sagen, also wenn das so abläuft wie in Hamburg, als ich da auch selber vor Ort war, dann habe ich am Publikum so überhaupt gar keine Kritik mehr. Das ist natürlich auch nicht bei allen Events so, aber es gibt sie doch, die vorbildlichen Darts-Fans, und das ist auch sehr schön zu sehen.
Absolut. Hier spricht Wien quasi. Vienna Calling. In Wien ist ja das Publikum auch über den grünen Klee gelobt worden. Ich habe mit Spielern gesprochen, ich habe mit Offiziellen gesprochen, die alle gesagt haben, das ist wunderbar gewesen. Und auch mein Eindruck war so, dass das Publikum sehr fair gewesen ist, sehr interessiert gewesen ist, natürlich die eigenen Spieler auch unterstützt hat, so wie es sich gehört, aber dann eben auch den anderen Spielern entsprechenden Respekt entgegengebracht hat. Also ich kann mich daran erinnern, als Menzo Suljovic ausgeschieden ist, war die Halle, es war mucksmäuschenstill nach dem Spiel, das war unglaublich, aber es gab keine Pfiffe für den Gegner entsprechend. Da hat sich das österreichische Publikum, finde ich, eine sehr gute Note abgeholt und auch eine Daseinsberechtigung dafür, dass es das European Tour Event im nächsten Jahr auch wieder auf österreichischem Boden geben wird.
Das sind gute Nachrichten. Marvin, wie war es in Leverkusen? Kannst du Ähnliches berichten?
Ja, ich war ja am Wochenende in Leverkusen auch vor Ort. Da haben wir das Turnier dann auch abgedeckt. Ja, das war eigentlich, hat es mir auch gefallen. Insgesamt muss ich sagen, war das in Ordnung auf jeden Fall. Vereinzelt kamen dann wieder diese bekannten Rufe, aber ich muss vor allem sagen, am Sonntag wurde sich dann doch schon sehr auf die Spiele auch konzentriert und die Security war auch ziemlich strikt. Die haben dann bestimmte Banner oder Plakate auch eingesammelt oder zerreißen lassen. Also da ist man jetzt auch mal ein bisschen offensiver vorgegangen, was mir auch gut gefallen hat. Und da gab es auch einige Fangruppen, die dann gepfiffen haben, als bestimmte Gesänge angestimmt worden sind. Also ich würde sagen, im Vergleich zu Frankfurt auf jeden Fall jetzt an den drei letzten European Tour Events muss man das Publikum dann doch wirklich in Schutz nehmen und sagen, das war gut. Dann muss man auch sagen, ja, so kann es gerne weitergehen.
So kann es weitergehen und zumindest in Wien hatte ja das Publikum vor Ort auch durchaus Grund zur Freude. 6 Österreicher waren dabei, 4 davon haben die zweite Runde erreicht und ein 16-Jähriger hat da ein bisschen für Furore gesorgt, Michael.
Ja, Rusty Jake Rodriguez hat sich erstmals qualifizieren können für ein Endturnier der European Tour. Und ich habe ja bis jetzt immer nur viel von ihm gehört. Gerade Kevin hat da ja immer sehr viel erzählt. Deswegen war ich da dann auch ganz gespannt, dass ich ihn das erste Mal jetzt habe richtig spielen sehen. Und ja, das war ein guter Auftritt. Das war ein Erstrundenmatch gegen Richie Adhouse. Das hat er klar gewonnen mit 6-2 und da ja bei seinem Debüt ein 94er Average gespielt. Das bekommen auch nicht viele Spieler dann direkt so hin, in so jungen Jahren. Und sein Zweitrundenspiel gegen Kim Heibrechts, das hat er dann zwar verloren, das hat dann auch nicht ausgereicht vom Niveau her, aber da hat er, denke ich, auch gute Ansätze gezeigt. In manchen Legs, da lief es wirklich rund, dann kamen auch mal wieder ein paar schwächere Legs, deswegen hat es dann insgesamt nicht gereicht. Aber ich habe da vieles gesehen, was man positiv bewerten kann. Da steckt auf jeden Fall sehr viel Talent in diesem jungen Mann und vielleicht ist er noch ein bisschen hastig in manchen Szenen, fand ich so ein bisschen. Also vielleicht muss er da noch ein bisschen mehr Ruhe bringen. Er ist ja auch ein sehr schneller Werfer, da dann nicht zu schnell schon wieder am Oki zu stehen und ähnliche Dinge. Aber ja, insgesamt hat mir das sehr gut gefallen und das ist sicherlich jemand, der könnte, wenn er weiter an sich arbeitet, dann auch in die Fußstapfen von Mensur Suljovic treten.
Ich hinterfrage die elterliche Namensgebung bei Roxy James, Rowie John und Rusty Jake jetzt nicht. Kevin, wenn man die drei nebeneinander stellt, kann man die auseinanderhalten?
Ja, es ist nicht immer einfach, muss man sagen. Auch stimmlich ist es relativ ähnlich. Ich kann es inzwischen ganz gut. Es gibt ja noch einen vierten, der ist 10 Jahre alt, heißt Reggie York übrigens. Also ebenso die RJR-Kombination. Und es gibt Leute, die sagen, der sei noch talentierter. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber das war der Wahnsinn, was Rusty da zwischendurch. Also es hat mich, also ich möchte jetzt hier keine hohen und zu hohen Erwartungen schüren, aber es hat mich zwischendurch vom Rhythmus und wie er das gespielt hat in der ersten Runde an Michael van Gerven erinnert. Das habe ich ihm auch gesagt, nachdem er da kurz zurückgelegen hat, was er da gespielt hat, 580er in 5 Legs und unglaublich gnadenlos ausgecheckt. Das hat mich schon sehr stolz gemacht da unten im Publikum, muss ich sagen.
Das ist ein großes Lob. Sora Lerschbacher, Rusty Jake Rodriguez und
Christian Kallinger,
genau, waren die drei Österreicher, die die zweite Runde dann erreicht haben. Mensur Suljovic als Gesetzter kam dann bis ins Achtelfinale. Aber auch aus deutscher Sicht, Marvin, gab es da durchaus Grund zum Jubeln. Zum einen René Adams, der endlich mal wieder die erste Runde überstanden hat bei einem European Tour Event, dann nur knapp gegen Christo Reyes verloren hat. Aber vor allem Martin Schindler, der hat ein richtig gutes Turnier gespielt, oder?
Auf jeden Fall. Also Martin Schindler hat angefangen in der ersten Runde gegen Robert Rodriguez. Das war eher ein schwächeres Spiel von beiden. Das hat man gemerkt. Die beiden kommen gut miteinander klar und das war jetzt nicht das Spiel auf Top-Niveau, was Martin dann aber mit 6-4 für sich entschieden hat. Und ja, dann am Samstag für mich das beste Spiel, was ich je von Martin gesehen habe, gegen Ian White. Den hat er mal eben mit 6-2 geschlagen und ja, fast 100er Average gespielt. Das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Da hat er mir sehr gut gefallen. Ja, und dann hat er am Sonntag das Glück, dass er, Glück muss man schon fast sagen, gegen einen Ungesetzten ran durfte, gegen den Schotten Jamie Bain, den hat er dann auch noch 6-4 geschlagen und dann war er auf einmal in der letzten Session mit dabei und dann ging es leider gegen Michael van Gerwen. Hat er dann leider 6-1 verloren, aber auch nicht schlecht gespielt. Also Martin Schindler, der gefällt mir zuletzt richtig, richtig gut. Das Scoring ist da, wenn der erste Darts vor allem sitzt, da wo er ihn haben möchte und auch die Doppel kommen ganz gut. Also der macht mir im Moment auf jeden Fall sehr viel Spaß.
21 Jahre jung, 20 oder 21, bin mir jetzt nicht sicher.
20, er wird im August
21. 20, sie, na, dann hätte ich ihm ja fast noch einen Monat draufgeschlagen jetzt hier. Und er könnte tatsächlich der einzige Deutsche sein, der bei der WM dabei ist, oder Michael?
Ja, auf jeden Fall hat er jetzt gute Chancen. Also da muss natürlich noch einiges passieren. Er ist noch nicht ganz in den Plätzen, was die Pro Tour Order of Merit betrifft. Aber ja, Martin Schindler hat sich mit seinem Viertelfinaleinzug vor allen Dingen da jetzt sehr nah herangespielt an die WM-Plätze. Und es gibt ja noch einige Turniere in Deutschland. Also da hat er ja dann die Möglichkeit, bei gelungener Qualifikation bei dem Host Nation Qualifier weitere Punkte einzusammeln. Es sieht auch sehr gut aus, was die Qualifikation für die European Darts Championship angeht. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn dort sehen werden, also dann auch bei einem richtigen Major-Turnier. Und ja, die Entwicklung bei Martin Schindler, die muss man wirklich loben. Der hat jetzt so ein bisschen den Windschatten vielleicht von Max Hopp ausnutzen können. Alle Augen richten sich auf Max Hopp. Und ja, Martin Schindler, der hat vielleicht da nicht so viel Beachtung bekommen in letzter Zeit, aber die hätte er absolut verdient, denn die Leistung, die er dieses Jahr bringt, in seinem ersten Jahr als Tourcard-Spieler, die sind ja wirklich gut, die können sich sehen lassen. Das ist jetzt auch noch nichts, wo man klar sagen kann, dass es ein zukünftiger Weltklasse-Spieler ist. Da muss man dann natürlich auch ein bisschen bremsen und da nicht schon wieder so viel erwarten. Aber ja, gerade was Darts in Deutschland betrifft, freuen wir uns natürlich, wenn da noch mehr Talente da sind und nicht nur Max Hopp und Martin Schindler, dem kann man da wirklich viel zutrauen.
Absolut. Ich bin da auch sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Und wenn wir von Hamburg jetzt überleiten nach Wien, können wir auch gleich wieder über Christo Reyes sprechen, der wieder ein fantastisches Turnier gespielt hat, ja dann auch leider aus deutscher Sicht René Adams geschlagen hatte und sich wieder bis ins Halbfinale, zumindest bis ins Halbfinale gekämpft hat und dann gegen Michael van Gerwen spielen musste. Ein bisschen bitter war die Niederlage für Simon Whitlock, Marvin, ne?
Ja, der hat eigentlich sehr gut gespielt, Simon Whitlock, im Achtelfinale. Ein 100er Average nahezu. Und aber Christo hat da einfach im letzten Leg die besten Darts fast ausgepackt. Das war ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Und ja, da hat der Spanier dann mit 6-5 gewonnen und dann ging es im Viertelfinale dann gegen Daryl Gurney. Da hat er dann wieder einen Average von fast 100 gespielt, also sehr konstante Leistung. Zuletzt vom Spanier, der sich wirklich dann auch jetzt ja auch auf der European Tour stabilisiert. Er hatte mal das Glück, dass er nicht an 15 oder 16 gesetzt war und damit Van Gerwen oder White aus dem Weg gegangen ist. Und ja gut, im Halbfinale ging es dann wieder gegen Van Gerwen und er hat ihn dann mit 6-1 abgeschossen, muss man quasi sagen, bei 115 Average. Aber trotzdem, Reyes, ja, ist ein gefährlicher Mann, den man auch beim Matchplay sicherlich nicht unbedingt spielen möchte.
bei dem Match gegen Michael van Gerwen hatte ich fast das Gefühl, dass sich der Niederländer so ein bisschen an die zweite Runde bei der Weltmeisterschaft erinnert hat, als es ja eigentlich durchaus ein Match auf Augenhöhe war gegen Christo Reyes. Und der hat dann so gespielt, als wenn er das auf keinen Fall nochmal darauf ankommen lassen wollte, oder Kevin?
Ja, es war eine sehr, eine Demonstration im Endeffekt, ganz klar. Also was er da rausgehauen hat, Van Gerwen, das war der Wahnsinn und das kann er natürlich auch, ja. Wir haben in letzter Zeit dann ja nicht so oft diese Matches gesehen, aber er hat dann mal wieder gezeigt, zu was er in der Lage ist, wenn alles passt. Und um jetzt eine Überleitung zu schaffen, er hat ja auch dieses Turnier dann gewonnen.
Hat er, absolut. Und gleich noch mit einer weiteren Parallele zu Hamburg gegen einen, der ebenfalls auch in Wien wieder stark gespielt hat, nämlich Michael Smith. Und das war eine richtig enge Kiste. Michael van Gerwen musste da am Ende sogar mit einer 100 auschecken, hätte das Ding fast verloren. Fast schon eine grausam bittere Niederlage für Michael Smith, Michael, ne?
Ich denke, man man muss das jetzt nicht so dramatisch sehen, denn Michael Smith, da kann er wirklich stolz auf sich sein. Da hat Michael van Gerwen im Finale alles abverlangt, hat auch im Entscheidungslag ihn stark unter Druck gesetzt, sodass van Gerwen dieses Checkout auch wirklich erzielen musste. Und ja, das war wieder ein tolles Turnier von Michael Smith, dass es dann mal wieder nicht gereicht hat, jetzt gegen van Gerwen im Finale. Das, ja, das Schicksal mussten ja schon viele Spieler erleiden, aber Michael Smith, der hat in der Vergangenheit auch Michael van Gerwen im Finale auf der European Tour schon mal bezwingen können. Also der, ja, für den ist das jetzt auch nichts, was wo er jetzt ewig hinterherjagen muss und das ja noch nicht geglückt ist. Der kennt dieses Gefühl durchaus schon. Insofern kann man da bei Michael Smith, denke ich, das Positive sehen, dass er das Finale dann verloren hat, lag natürlich wieder am überragenden Michael van Gerwen, der ein 105er Average gespielt hat und ja, im Endeffekt hat van Gerwen mal wieder gewonnen. Da sind wir hier, wir klingen ja immer nicht so wirklich begeistert, wenn Michael van Gerwen Turniere gewinnt. Das ist natürlich dann auch pure Anerkennung, so wie er ja die Turniere dann quasi mitnimmt, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Das hat man so sonst nur von Phil Taylor gesehen und ja, da haben wir natürlich auch großen Respekt vor.
Absolut, Riesenrespekt. Und übrigens, wenn ich etwas dramatisch sehen will, dann mache ich das eben. Michael Smith hat ja immerhin auch eine 170 ausgecheckt im Finale, also eine sehr starke Leistung gegen Michael van Gerwen. Im Halbfinale zuvor Joe Cullen geschlagen. Marvin, den sieht man so oft jetzt in einem Halbfinale auf der European Tour auch nicht, oder?
Nee, das stimmt. Das war, glaube ich, mit fast das erste Mal, dass Joe Cullen noch bei der European Tour so weit gekommen ist. Der hat ja in diesem Jahr mal ein Players Championship Turnier gewonnen. Das ist der erste Erfolg für ihn bei der PDC und Joe Cullen ist auch ein Spieler, der schon seit Jahren eigentlich in England immer als großes Talent bezeichnet wird und das hat er zweifelsohne auch. Ich meine, sein Wurfstil ist, ja, er schaut seine Darts ja quasi kaum an, der macht das alles aus der Bewegung heraus und ja, und Halbfinale hat er dann natürlich im 80er Average dann, ja, da ging ihm ein bisschen die Puste aus gegen Michael Smith, aber trotzdem für den Rockstar war das auf jeden Fall eine Leistung, die er nicht jede Woche bringt und ja, er ist ein gefährlicher Mann auf jeden Fall, aber das ganz große Talent lässt er immer noch nicht ganz durchblicken, meiner Meinung nach. Da ist noch mehr drin, glaube ich.
Ja, aber ich denke, was sich bei Joe Cullen deutlich verbessert hat, ist, dass er viel mehr Konstanz in sein Spiel gebracht hat. Das war, glaube ich, früher immer so sein großes Problem, ähnlich vielleicht jetzt auch wie ja bei Max Hopp, dass da ja ab und zu mal ein Ausrufezeichen kam und dann kamen auch wieder viele Turniere, wo er früh ausgeschieden ist, direkt in der ersten Runde, auch auf der Pro Tour. Und ja, da hat er viel mehr Beständigkeit hinzugewonnen. Er spielt jetzt diese hohen Averages häufiger, hat auch bei der WM ja schon einen guten Auftritt gezeigt, also dass er jetzt hier ins Halbfinale sogar gekommen ist. Das hat sich ja so ein bisschen angebahnt. Und ja, da gefällt mir die Entwicklung auch sehr gut. Also ich glaube, wenn Joe Cullen so weitermacht, dann ist es auch jemand, den können wir dann bei den Major-Turnieren auch mal in einem Viertelfinale oder in einem Halbfinale sehen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich denke auch, er ist nicht mehr so faul wie früher. Er hat ja auch im Interview bei uns letztens gesagt, dass er früher, ja, ein bisschen faul war, nicht viel trainiert hat. Jetzt, er macht ja viel mit Steven Bunting und Devin Peterson zusammen. Das sind ja, ja, sehr gute Freunde. Die trainieren viel zusammen und das zahlt sich jetzt auch langsam, zumindest schon mal bei Joe Cullen aus.
Umso schlimmer, dass er beim European Darts Open eine Woche später in Leverkusen dann, wenn wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, sein Match gegen gegen Mensa Suljovic nicht bestreiten konnte, weil sein Vater, glaube ich, einen Herzinfarkt hatte. Das war für ihn dann natürlich sehr bitter, gerade nach dem guten Ergebnis in Wien. Ein gutes Ergebnis in Wien hat auch ein Finne gehabt. Über Finnland redet man als Darts-Nation ja jetzt nicht so oft. Kevin, aber Kim Viljanen, der hat mal eben im Vorbeigehen bestimmt Peter Wald geschlagen.
Ja, Kim Viljanen, typisch Finnisch mit viel Ruhe und wenig Emotionen, ist er da durchs Turnier gegangen, hat Peter Wright geschlagen. Wie viele Punkte niedrigerer Average hat das jemand von euch noch auf der Agenda?
Es waren zwischendurch 12, mal 12, 13 Punkte, ja. Richtig viel, ja.
War halt immer wieder zur Stelle, wenn es sein musste und hat Peter Wright aus dem Turnier genommen, stand im Viertelfinale, hat er auch nur knapp gegen Joe Cullen verloren. Und vor dem Turnier in Leverkusen gab es eine Statistik, die besagt hat, dass die 7 Qualifikanten aus Skandinavien, die es ja auf der European Tour gibt, jetzt die seit diesem Jahr, dass die genauso viele Matches gewonnen haben, zusammen wie die 30 Host Nation Qualifier. Was auch etwas über die Qualität aussagt, die es da in Nordeuropa gibt. Also es ist ja nicht nur Kim Viljanen, sondern auch Ulf Seder war in Sindelfingen im Achtelfinale, wurde dann ja auch von den Fans mit den Ulf, Ulf, Ulf Rufen bedacht. Das hat großen Spaß gemacht vor Ort. Magnus Karis aus Schweden war auch schon dieses Jahr im Viertelfinale. Also da kommt viel Qualität, auch wenn man bislang noch nicht so viel drüber gesprochen hat. Also Kim Viljanen war ja auch in Leverkusen dabei, hat auch da einen guten Eindruck hinterlassen.
Es wird internationaler und ja, bevor wir nach Leverkusen gehen, beziehungsweise über Leverkusen reden, werden wir nochmal eine kurze Pause machen. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von Wien geht's jetzt nach Leverkusen und das ziemlich schnell sogar. Eine weite Reise auf der Karte, aber nicht ganz so weit für die Spieler. Und ich kann endlich mal sagen, Michael van Gerwen hat bei einem Turnier teilgenommen und hat es nicht gewonnen. Nein, Peter Wright hat es gewonnen, Michael. Im Finale gegen jemanden, den man in einem Endspiel schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hat.
Ja, Peter Wright hat das Finale gegen Mervyn King gewonnen und ja, vielleicht erstmal ein paar Worte zu Mervyn King. Das ist ja auch so ein Spieler, dem würde man eigentlich nochmal den ganz großen Wurf gönnen, weil er ja schon seit vielen Jahren dabei ist und auch ja sehr hart an seinem Spiel arbeitet, ein wirklich trainingsfleißiger Spieler ist, der ja es auch häufig versucht hat, dann auch Finals erreicht hat bei der PDC, bei Major-Turnieren, aber leider den Major-Titel bei der PDC nie holen konnte. Und ja, das ist so ein bisschen so eine Geschichte wie Terry Jenkins fast schon, der ja etliche Finals verloren hat. Ja, Mervyn King, der versucht es wirklich immer wieder, der gibt alles und irgendwie reicht es dann am Ende nicht. Und ja, Peter Wright, der ist ja dann natürlich, nachdem Michael van Gerwen ausgeschieden ist, zum Turnierfavoriten geworden. Und aber diese Selbstverständlichkeit, mit der Peter Wright dann ein solches Turnier auch gewinnt, das ist auch schon beeindruckend. Das ist ja quasi, wenn man Michael van Gerwen jetzt sich wegdenken würde, dann wäre vielleicht Peter Wright aktuell der Spieler, der alle Turniere dominieren würde, weil es dann auch konsequent zu Ende spielt, auch gar nicht lang rumfackelt und ja, die Doppel trifft und die Leistung auch bringt. Insofern kann man sich da wirklich freuen. Man muss natürlich dann auch schauen, ob er imstande ist, dann auch Michael van Gerwen immer wieder zu bezwingen, beziehungsweise es dann ja bei einem Major auch hinzubekommen. Aber ja, die Entwicklung bei Peter Wright, die ist ja jetzt nicht neu, das ist, ja, der hat sich da richtig eingelebt, quasi in der Weltspitze, und den werden wir da so schnell auch nicht wegbekommen.
Ein 9. Titel in diesem Jahr.
Ja, und schon der 4. auch auf der European Tour, damit hat er ja dann Van Gerwen auch wieder überholt, der nur 3 gewinnen konnte, also
nur.
Klasse, ja.
Nur in Anführungsstrichen, ja. Wenn man heute das WM-Finale spielen würde, wäre es Michael van Gerwen gegen Peter Wright oder wäre es Michael van Gerwen gegen Gary Anderson? Kevin?
Oh, das sind immer so Prognosen, so Fragen an Gary Anderson. Hat zwar dieses Jahr kaum European Tour oder gar keine European Tour gespielt und auf vieles verzichtet, aber das hat sich bei ihm ja bislang immer relativ gut bemerkbar gemacht, dass er dann bei den TV, bei den ganz großen Dingern dann auch da gewesen ist. Also ich würde einen Gary Anderson da nicht abschreiben. Also momentan fände ich es höchst spannend, die Überlegung, wer Weltmeister wird. Und ich denke, es würde sich momentan zwischen diesen 3 Spielern entscheiden. Das auf jeden Fall. Aber ob es jetzt eher Wright oder Anderson ist, die da dann Van Gerwen gefährlich werden, mal schauen. Die erste Generalprobe gibt es beim World Matchplay, was ja dann das zweitwichtigste Turnier nach der WM auch ist.
Wir werden es sehen. Ich wollte jetzt auch gar nicht in zu abstrusen Zukunftsprognosen mich verlieren. Mervyn King, starker Auftritt, bis ins Finale gekommen, gegen Peter Wright verloren. Peter Wright hatte im Halbfinale Menzo Sulevic geschlagen. Mervyn, da war eigentlich auch noch ein bisschen mehr drin für den Österreicher, oder?
Ja, da war absolut mehr drin. Die Chance war durchaus da. Gegen Mitte des Spiels war da ein, zwei Lecks da. Wenn Menzo die holt, dann sage ich, ja, das kann er gewinnen, das Spiel. Aber dann hat Peter Wright dann zum Ende hin dann nochmal ein bisschen das Tempo angezogen und dann, ja, vom Ergebnis her letztendlich souverän mit 6-3 gewonnen. Trotzdem war es ja für Menzo wieder ein gutes Turnier, hat dann im Viertelfinale John Henderson eigentlich sehr souverän geschlagen. Wie gesagt, schon vorhin im Achtelfinale profitiert vom Nichtantreten von Joe Cullen, das war sicherlich auch nicht einfach. Menzo kam dann auf die Bühne und hat auch gesagt, das ist, so will man natürlich nicht weiterkommen, so will man nicht gewinnen. Und sie hatte dann einen freien Nachmittag und dann am Abend trotzdem gut gespielt und darauf kann er aufbauen. Am Wochenende wird er jetzt nicht spielen, aber ja, ich bin gespannt, wie es bei Menzo weitergehen wird.
Gespannt können wir auch sein, wie es bei Michael Smith weitergeht. Der hat in Leverkusen auch wieder ein richtig gutes Turnier gespielt. Halbfinale in Hamburg und Leverkusen, Finale in Wien. Michael, Michael Smith, sollte man auf den achten beim World Matchplay?
Ja, auf jeden Fall. Also Michael Smith, der hat ja jetzt auch zwei Spieler bezwungen hier in Leverkusen mit Daryl Gurney und Gervin Price, die ja aktuell auch sehr gut in Form sind. Und ja, da hat er weitere Ausrufezeichen setzen können. Das ist eine, ja, eine weitere Bestätigung dessen, was wir bei den Turnieren zuvor schon gesehen haben. Also Michael Smith, der lässt er auch gar nicht nach und deswegen, wie schon gesagt, beim World Matchplay, da sollten wir man auf jeden Fall auf ihn achten.
Werden wir tun und achten sollten wir auch auf Rob Cross, Kevin. Der Junge macht richtig Spaß, oder?
Ja, von jetzt, also von Februar bis jetzt in die Top 50 gestürmt, ist aktuell bereits die 49 der Welt und hat ja Michael van Gerwen rausgenommen in Leverkusen. Und ja, der Kollege Mervyn van den Boom und ich, wir waren ja in Leverkusen vor Ort und haben davor, vor dem Spiel diskutiert und haben überlegt, trauen wir es ihm zu? Weil es ist ja dann immer so eine Geschichte. Man spielt gegen alle möglichen Leute gut, aber wenn es dann gegen Michael van Gerwen geht, dann vielleicht dann doch nicht. Aber Rob Cross hat das super gemacht, hat gegen van Gerwen drei hohe Checkouts gespielt, hatte auch das Glück, dass van Gerwen nur 15% seiner Doppel getroffen hat, aber Cross hat eine starke Leistung gezeigt und hat einfach vor niemandem Angst und hat inzwischen bereits 18 der Top 20 geschlagen. Einen konnte er noch gar nicht schlagen, Phil Taylor, weil er einfach, weil Phil Taylor bislang in diesem Jahr noch kein Ranglistenturnier gespielt hat. Aber Rob Cross macht Spaß und ich glaube, es ist keine Diskussion, dass dieser Mann bis zur Weltmeisterschaft in den Top 32 stehen wird.
Ja, und ich glaube auch, dass diese Doppelquote von Michael van Gerwen jetzt auch nicht von ungefähr kommt. Also ich glaube, man hat da Mighty Mike auch angemerkt, was für einen großen Respekt er inzwischen hat vor Rob Cross. Und ja, das wirkte auf mich teilweise fast schon ängstlich, wenn van Gerwen auf die Doppel geworfen hat und ja, gehofft hat, dass sie auf jeden Fall reingehen und dann daneben gelandet sind. Das ja, da hat van Gerwen so ein bisschen Wirkung gezeigt in meinen Augen und das hat sich Rob Cross wirklich erarbeitet. Ein Michael van Gerwen bekommt natürlich auch mit, was so ansonsten auf der Tour passiert. Und ja, der war da wirklich gewarnt, der wollte dieses Match unbedingt gewinnen und hat es dann ja, vielleicht ein bisschen zu sehr gewollt. Und das muss man Rob Cross wirklich anerkennen. Der hat ja alles richtig gemacht und dann auch den verdienten Sieg eingefahren, den man ihm jetzt wirklich gegönnt hat nach der tollen Entwicklung.
Vor allem auf jeden Fall beim...
Oh, sorry. Nein, erzähl.
Also beim Matchplay will sicherlich Rob Cross, den will keiner spielen von den Gesetzten. Er ist ja, wird sich über die Photo Order of Merit qualifizieren und ja, jeder Gesetzte bekommt ja einen quasi einen Ungesetzten zugelost und ja, ich denke, Rob Cross, den will auch ein Van Gerwen nicht in Runde 1 spielen. Also das bin ich schon sehr gespannt, wen er da bekommt in der ersten Runde. Also den will man sich sicherlich aus dem Weg gehen.
Klasse, vor allem die Art und Weise, 6-0 davor gegen Robert Einstein gewonnen, dann auch sehr deutlich vor allem gegen van Gerwen, das 6-2, war dann am Abend, ich will jetzt nicht schon wieder, das klingt immer so, als wenn ich auf diese jungen Spieler eindreschen will, aber Michael, war da am Abend dann die Luft raus gegen Mervyn King oder woran lag's?
Nö, das war dieser typische Fluch. Wenn man den Top-Favoriten schlägt, dann fliegt man auch in der nächsten Runde raus. Das war ja die ganzen Jahre bei Phil Taylor auch immer so. Ja, das sieht man häufig, dass dann, ja, wahrscheinlich ist dann die Luft so ein bisschen raus. Das ist natürlich ein emotional, ja, sehr wichtiges Spiel. Da geht man dann richtig mit und vielleicht ist dann die Erleichterung danach dann auch so ein bisschen zu groß. Obwohl Rob Cross ja dann im Viertelfinale gegen Mervyn King jetzt auch nicht wirklich schlecht gespielt hat. Also das war.
King hat ja, gut gespielt.
Ja, Mervyn King hat das Spiel wirklich gewonnen und hat ein klasse Turnier gespielt, ist ja bis ins Finale gekommen. Und ja, da kann man Rob Cross, denke ich, nicht viel vorwerfen, dass er nach dem Sieg gegen Van Gerven dann ja es nicht hinbekommen hat. Das sieht man ja recht häufig.
Absolut. Und also Rob Cross hat dafür gesorgt, dass kein Holländer im Viertelfinale ist. Das klingt jetzt böser, als ich es eigentlich erzählen wollte. Aber es waren Österreicher dabei und Deutsche beim Turnier. Österreicher nicht ganz so viele. Menzo Suljovic, über den haben wir schon geredet, bis ins Halbfinale gekommen. Und Soran Lerschbacher war dabei. Der hat gegen Christian Kist relativ klar mit 2-6 verloren in der ersten Runde. Aber immerhin 5 Deutsche dabei, Kevin. Leider kein Max Hopp.
Ja, das haben wir vorhin ja schon thematisiert. In der Qualifikation an Dragutin Horvat dann gescheitert. Knapp mit 6-5. Dragutin Horvat hat dann ein deutsch-deutsches Duell verloren. Das gab es auch noch nicht oft in der ersten Runde eines European Tour Events gegen Robert Allenstein. 6-3 in diesem Leck gab es, glaube ich, auch einen 27 Darter, glaube ich, irgend sowas war da dabei zwischen den beiden, war ganz lustig, mal hui, dann pui. Dann haben wir einen zweiten Deutschen in der zweiten Runde gehabt mit Steffen Siebmann, der sich durchsetzen konnte. Helft mir, gegen wen? Ich bin Germain Vatimena. Und es war eine typische Siebmann-Performance. Ein effektiver 80er-Average. Also will sagen, da waren halt schläfrige Lecks dabei. Aber die er dann gewonnen hat, da war er stark unterwegs, hat eine gute Doppelquote gehabt. Es hat dann am Samstag nicht mehr ganz gereicht. In der zweiten Runde gegen Stephen Bunting.
Genau.
Hat er aber auch keine schlechte Leistung gebracht. Robert Allenstein, klar, gegen Rob Cross verloren, pardon. Da war einfach auch die Luft raus. Martin Schindler war dabei. Darüber können wir auch nochmal kurz sprechen, erste Runde. Und der hat es wirklich selber in der Hand gehabt und auch entsprechend dann verloren seine Partie mit 5-6. Hat da in einem Leck mal 8 Darts an den Draht gesetzt für das entsprechende Doppel. Und das hätte er entsprechend auch gewinnen können. Habe ich jemanden vergessen? Ich glaube, ich
habe jemanden
vergessen. Christian Bunse, der hat auch ein gutes Debüt gegeben, hat aber nicht ganz gereicht. Hat 4-6 verloren, ist 22 Jahre alt, hat bislang, glaube ich, viel im eigenen Keller gespielt. Da bin ich gespannt, was wir von ihm in der Zukunft noch sehen werden. Also es war jetzt aus deutscher Sicht nicht das schlechteste Wochenende. Aber aus Sicht des Publikums, wenn dann halt am Samstag 2 Deutsche dabei sind und du jetzt, das kein Max Hopp ist und kein Martin Schindler, dann ist halt dann auch die Begeisterung nicht unbedingt mehr so übergriffig. Aber es wird halt, ne, in der Spitze, bei den Qualifikationen gibt es immer mehr Deutsche, die das gängige Niveau mitspielen können. Und ich bin gespannt, auf welchem Weg wir uns da begeben.
Absolut, jetzt hast du es super, super schön schon zusammengefasst, da habe ich ja gar keine Nachfragen mehr. Robbie Green, der Martin Schindler geschlagen hat, hat danach relativ klar verloren gegen Peter Wright. Was fängt man jetzt an mit der European Tour, Michael? Ist da bei den letzten Events noch was drin für die Deutschen oder ist der Zug abgefahren?
Ja, also wenn noch was möglich ist, dann ja wohl für Martin Schindler, der ja in der Pro Tour Order of Merit ja nicht weit entfernt ist von den WM-Plätzen, wenn der ja zumindest auf den Host Nation Qualifiern da konstant durchkommt und sich für alle Events qualifizieren kann, vielleicht dann auch für das in Holland, da muss er ja durch den European Qualifier, dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Erfolge noch auf der Pro Tour dazu, ein paar Spiele in der ersten Runde, vielleicht ein oder zwei, die er da übersteht, dann könnte es vielleicht reichen für die WM. Und ja, bei Max Hopp wird es natürlich sehr schwer. Vielleicht mit einem guten Lauf könnte es Max Hopp vielleicht noch zur European Darts Championship schaffen, aber ja, das sollte vielleicht das Ziel für ihn sein, das mit der Weltmeisterschaft, das wird über die Pro Tour Order of Merit wirklich schwer.
Also, vier Turniere bei der European Tour gibt's noch in Maastricht, Mannheim, Riesa und Göttingen. Peter Wright und Michael van Gerwen geben sich da bisher, was die Siege angeht, die Klinke in die Hand. Einziger, der da den Bann gebrochen hat bisher, war Michael Smith, der in Gibraltar triumphiert hat. Bleiben wir aber kurz noch, Michael, du hast es angesprochen, auf der Pro Tour. Da gibt es ja immer so schön diese kleinen Players-Championship-Turniere, die vor verschlossener Tür ohne Publikum stattfinden, inzwischen teilweise gestreamt wohl im Internet. Marvin, dort wird ja letztendlich auch entschieden, wer bei der Weltmeisterschaft dabei sein kann, zumindest die Chancen dafür erhöhen kann. Und hat Steve Beaton durch seinen Turniersieg seine Chancen da etwas erweitert?
Ja, auf jeden Fall. Steve Beaton hat so ein bisschen an alte Zeiten angeknüpft. Ein erfahrener Mann, der Weltmeister bei der WTO war und ja schon Ewigkeiten mit dabei ist auf der Tour. Aber der letzte Sieg, der war schon ja sehr, sehr lange her. Und dann hat er am Samstag dann wirklich ein gutes Turnier gespielt, hat gute Leute geschlagen, im Halbfinale gegen Rob Cross gewonnen und dann das Finale sogar mit 6-3 gegen Gary Anderson für sich entschieden. Der hat dann am Sonntag das Turnier gewonnen, also auch für Anderson war es ein erfolgreiches Wochenende. Ja, Steve Beaton, auf jeden Fall, sein Wurfstil finde ich immer noch faszinierend, das sieht so leicht bei ihm aus. Man denkt immer dann, wenn man Steve Beaton sieht, ja, so einfach kann Dart sein, so locker. Hab mich gefreut für ihn und mal sehen, ob er da jetzt noch dran anknüpfen kann. Am Wochenende stehen ja wieder zwei Turniere an und ja, mal sehen, ob Steve Beaton da wieder so erfolgreich werden kann.
14 der 22 Proto-Turniere sind jetzt beendet, dort also auch noch ein paar Chancen zumindest für deutsche Spieler. Gerade Max Hopp hat da, denke ich, noch eine Menge zu tun, wie wir heute gemerkt haben. Wie geht's jetzt weiter demnächst? Zunächst, Michael, geht's nach Shanghai, oder?
Ja, wir haben mal wieder eines dieser sehr beliebten World Series Events, diesmal in Shanghai. Das sind ja Turniere, da spaltet sich so ein bisschen die Fangemeinde. Die einen finden das großes Kino, weil die ganzen Topstars alle dabei sind. Andere wiederum sagen, das ist total langweilig, weil es nicht um Weltranglistenpunkte geht, weil es immer wieder dieselben Spieler sind, weil auch immer wieder die gleichen Duelle zustande kommen. Nichtsdestotrotz, ist in diesem Jahr auch ein Gervin Price auf der World Series mit vertreten. Der wird auch in Shanghai dabei sein. Das ist ja dann ein Spieler, dem das dann vielleicht auch ein bisschen was bedeutet, wenn er da das eine oder andere Match gewinnt und da noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelt gegen die absoluten Top-Leute. Und ansonsten kann man sich da auch auf die Darts-Legende Paul Lim freuen, der dabei sein wird als asiatischer Vertreter, auch Haruki Muramatsu, den wir von der Weltmeisterschaft schon kennen, und auch Royden Lam aus Hongkong. Das sind ja Spieler, die man immer wieder gerne sieht. Und sind Spieler, wenn da mal bei einem der Top-Spieler an dem Tag nicht zusammenläuft, dann könnte da vielleicht die eine oder andere Überraschung glücken. Von den chinesischen Qualifikanten, die jetzt noch dazukommen, glaube ich, darf man da nicht zu viel erwarten.
Wisst ihr eigentlich, welchen Namen wir heute so gut wie noch gar nicht erwähnt haben? Phil Taylor. Der spielt ja die European Tour nicht mit, aber wir nähern uns ja mit Riesenschritten dem nächsten Major-Event, Kevin, und das ist das World Matchplay Ende Juli. Ich denke mal, Phil Taylor wird da dabei sein, oder?
Phil Taylor wird nicht nur beim World Matchplay dabei sein, Phil Taylor wird auch in Shanghai dabei sein und in Las Vegas dabei sein. Das heißt, wir haben ein völliges Überangebot im TV an Phil Taylor im Juli. Also, und im August spielt er Sydney und Neuseeland, die World Series Events. Also die nächsten zwei Monate stehen quasi ganz im Zeichen von Phil Taylor für den geneigten TV-Zuschauer. Da geht es jetzt wieder richtig los. Der hat jetzt mal eine Weile Pause gehabt, ein paar Wochen auch, und hat dann auch angekündigt, irgendwie, dass er das genießt. Und ich bin gespannt, welchen Phil Taylor wir dann da sehen werden.
Also auch die anderen Topspieler sind dann natürlich beim World Matchplay in Blackpool Ende Juli dabei. 32 ja. Topspieler. Und eine der letzten Gelegenheiten, Phil Taylor dann in Deutschland zu sehen, Marvin, wird es geben bei einem Turnier, was dann zum ersten Mal stattfindet. Wobei, wenn man den Namen des Turnieres nimmt, nicht unbedingt, oder?
Nee, die German Darts Masters, wer kennt sie nicht, zum dritten Mal dann in diesem Jahr. Auf der European Tour gab es das Turnier schon beim DDV bzw. WDF auch. Und jetzt wird man Ende Oktober in Düsseldorf in der Castello Arena dann auch nochmal dieses Turnier austragen. Es wird ein Turnier der World Series sein, was jetzt letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen kurzfristig in den Kalender aufgenommen worden ist. Und da wird dann Phil Taylor dabei sein und ja auch andere Topstars, die Gary Anderson und Van Gerven. Und 8 Deutsche, richtig. Also die zwei Besten der All of Merit. Das bedeutet wohl Max Hoppe und Martin Schindler werden mit dabei sein. Und 6 Qualifikanten aus Deutschland. Es wird zwar noch gemunkelt über eine Worldcard für Mensah Suljovic. Und das Ganze wird dann im TV auf Sat.1 übertragen.
Da kann man sich ja dann auch auf Thomas Shorty Seiler freuen. Wenn er es durch die Quali schafft. Wenn er es schafft.
Und wahrscheinlich
gibt es ja auch Gian Artus sein Comeback. Der wollte es ja auch wieder angreifen dieses Jahr. Oktober wird ja eigentlich passen.
Es ist spannend auf jeden Fall, wer dabei sein wird. Elmar Paulke wird es ja dann auch hoffentlich moderieren, wenn nicht sogar Master of Ceremonies sein, wie es bei deutschen Turnieren ja üblich ist. Ja, Jungs, das war's schon wieder. Wir haben schon wieder eine komplette Stunde über Darts geredet. Es ist schon wieder Schluss. Wir werden uns wiederhören, spätestens nach dem World Matchplay Ende Juli bzw. Anfang August, je nachdem, wann wir es dann schaffen, aufzunehmen. Ich sage ein herzliches Dankeschön an Michael, an Marvin und an Kevin. Schaut rein auf meinsportradio.de, bewertet uns gerne auf iTunes, lest vor allem fleißig auf daten.de. Die Jungs machen da einen super Job, nicht nur hier im Radio, sondern auch in schriftlicher Form auf der Webseite. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Double Trouble.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehlicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.